Herzlich willkommen zum Podcast der Schauspielbühnen in Stuttgart. Warum das Theater? Mein Name ist Axel Preuß. Ich bin seit 2018 Intendant an den Schauspielbühnen, zu denen die Komödie im Markwart und das alte Schauspielhaus in der Kleinen Königstraße gehört. In lockeren Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern werfen unsere Podcasts einen spannenden Blick hinter die Kulissen unserer Theater. Lernen Sie dabei die Menschen kennen, die für Sie, unser Publikum, Abend für Abend auf der Bühne stehen. Mein heutiger Gast ist die Schauspielerin und Musicaldarstellerin Maja Sikora. Sie wurde 1987 in der Hansestadt Hamburg geboren. Von 2007 bis 2011 studierte sie im Fachbereich Musical an der Berliner Universität der Künste. Derzeit ist Maja Sikora in der Titelrolle der Sugar am alten Schauspielhaus zu sehen. Sprechen wir also über unser Musical Sugar und das Theaterleben. Herzlich willkommen, Maja Sikora.
Ja, hallo Axel. Freut mich, dass ich heute da sein darf.
Und das am frühen Morgen. Du hast gerade gesagt, deine Stimme ist am Morgen tiefer.
Ja, wir dürfen, ja, es ist ja für manche gar nicht mehr so früh, ne? Es ist ja doch schon 12 Uhr Mittag. Das ist aber für uns Schauspieler verhältnismäßig früh. Wenn man abends eine Vorstellung spielt, dann ja, verschiebt sich der Rhythmus so ein bisschen.
Naja, klar. Du hast ja auch eine Arbeitszeit, 23 Uhr. Früher ist ja die Schicht nicht zu Ende.
Ne? Ja, und dann hört es ja noch gar nicht auf. Ne? Ja. Dann, wenn man sich so gut versteht mit den Kollegen, wie das hier der Fall ist, dann fängt halt die Spielerunde an. Dann werden die Karten rausgeholt, die Würfel und dann ist es schnell mal 2 Uhr, 3 Uhr nachts.
Ach, tatsächlich? Was spielt ihr denn abends?
Wir spielen im Moment Crazy Words. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Ich kannte es nicht. Es ist sehr witzig. Soll ich ganz kurz versuchen, es zusammenzufassen? Es fördert die Intelligenz und vor allem das Einfühlungsvermögen in die anderen Kollegen, man lernt sich wahnsinnig gut kennen und die Wortästhetik des anderen, ja. Also man kriegt verdeckt 6 Konsonanten und 3 Vokale und eine Kategorie. Jeder kriegt eine andere, zum Beispiel Baby-Windel-Marke oder giftiges Metall oder ein finnischer Skispringer und muss dann aus diesen 9 Buchstaben versuchen, ein Wort zu formen, das es natürlich nicht gibt, aber das so klingt. Und die anderen müssen dann raten, was für eine Kategorie das war. Also
das heißt, das ist eine besondere Form wie Scrabble sozusagen, nur...
Oh ja.
Ja? Also das heißt, man muss kreativ sein.
Richtig.
Und gleichzeitig muss man sich in den anderen...
Reinversetzen.
Reinversetzen. Mhm. Und worin besteht dieses Moment? Also ist das, hat das was mit Empathie dann zu tun und mit dem Kennen des anderen oder dem Kennenlernen? Also wie funktioniert das?
Es kam schnell raus, welche Kollegen sich schon besser kennen, weil ich zum Beispiel, ich rede jetzt einfach mal unverfroren von Björn Schäffer, meinem guten Kollegen, mit dem ich schon woanders gearbeitet habe.
Und der, das muss man dazu sagen, ist auf der Bühne dein Partner als?
Als Daphne, also meine beste Freundin, spielt er eigentlich den Jerry, also den Musiker, arbeitslosen Musiker, der sich dann notgedrungen in eine Frau verkleiden muss und dadurch meine beste Freundin wird. Also wir kennen uns auf der Bühne und mittlerweile auch hinter der Bühne schon sehr gut.
Und über den hast du dieses Spiel kennengelernt?
Nee, das Spiel habe ich über Marco Beck kennengelernt. Marco Beck ist auch ein Kollege, der einen Ganoven spielt und auch viele kleinere Rollen und auch wunderbar steppt, also wirklich ein ganz toller Stepper.
Und gehört zum Cast jetzt von Sugar, also deswegen sitzt der auch dabei jeden
Abend
mit
und
euch?
Richtig, und der ist der Spielemaster, also der kommt mit diesen ganzen Spielen an und sagt, so Leute, jetzt wird das gespielt und so und dann... Ja, gibt es keine Widerworte und das machen wir dann auch.
Und jetzt kennt ihr euch richtig gut. Das heißt, sozusagen das verbindende Element des gemeinsamen Spielens auf der Bühne findet dann seine Fortsetzung sozusagen in der Aftershow. Wo macht ihr das? Im Aufenthaltsraum?
Wir gehen dann oft in die WG tatsächlich. Oder im Aufenthaltsraum, wenn wir irgendwie eine Doppelvorstellung haben oder mittlerweile auch in der Pause oder so. Also es finden sich irgendwie immer mehr Momente.
Verstehe. Das heißt, da entwickelt sich richtig so eine kleine Spielsucht, weil so lang ist die Pause ja gar nicht.
Ja, das stimmt. Ja. Aber man lernt das Stück irgendwann kennen, man weiß genau, wie lang. Also ich als Titelrolle habe es ein bisschen schwerer, weil ich ja gerade im zweiten Teil fast durchgängig auf der Bühne bin. Mhm. Aber im ersten Teil habe ich durchaus meine längere Pause und dann noch vor dem zweiten Teil, da weiß ich, okay, ich gehe direkt hoch irgendwie zu den Kollegen und dann wird jede Minute ausgenutzt irgendwie für einen Smalltalk oder auch direkt zur Sache kommen, zum Spielen.
Zum Spielen.
Ja.
Aber, super. Ja. Und nur zur Erklärung für unser Publikum, wenn du sagst, wir gehen in die WG, das ist die Theaterwohnung neben dem alten Schauspielhaus. Ne?
Ich habe das so selbstverständlich gesagt. Ja. Das ist direkt, man kommt aus dem Theater raus, dreht sich einmal um 90 Grad und geht dann wieder hoch. Also es ist wirklich eine Minute entfernt.
Also das Wohnhaus neben dem alten Schauspielhaus. Richtig. Und da befindet sich eine Wohnung drin, in der in der Regel immer drei Künstlerinnen oder Künstler zusammen wohnen. Und es gibt eine große Wohnküche.
Ja, die ist ideal.
Die ist ideal, ne?
Richtig.
Mit dem Astra-Eck.
Ja. Das ist neu. Ich war ja schon vor 8 Jahren hier, nicht wahr, zuletzt. Und in der Küche hat sich einiges getan. Die ist richtig schön gemütlich geworden.
Ja, wir haben die Corona-Zeit in der Tat genutzt.
Ja, das
als wir Corona-bedingt geschlossen hatten, hat unser technischer Leiter gesagt, jetzt nutzen wir mal die Zeit.
Oh.
Wir haben ohnehin eine Sanierung im Haus gehabt. Also da waren große Sachen zu machen, die wir gar nicht im laufenden Spielbetrieb hätten unterbringen können.
Dafür war das
ganz gut. Brandschutzmaßnahmen, die sehr wichtig waren. Und gleichzeitig haben wir dann in der Theater-WG, die war ja auch nicht bewohnt, weil ihr Künstlerinnen und Künstler wart ja nicht da. Wir durften ja nicht spielen. Also war die Wohnung verwaist. Und dann haben wir die Zeit genutzt und haben eine neue Küche eingebaut, neuen
super.
Boden reingelegt.
Ja, der Boden ist so schön.
Ja, gefällt dir?
Ja, der Boden ist wunderbar. Der war wirklich nicht mehr so schön vor einigen Jahren. Und vor allem die Küchenzeile. Und es wird sehr genutzt, denn gerade mein Kollege, jetzt rede ich so viel von Marco, ist auch jemand, der kocht auch wahnsinnig gern. Also es wird sehr genutzt, diese Küche, nachts um 1.
Super. Das freut mich, wenn die Arbeit, die die Kollegen da vor etwas über einem Jahr investiert haben.
Oh ja, die trägt Früchte, hat sich gelohnt.
Jetzt irgendwie so weitlich genutzt wird. Ne? Und es ist wirklich schön geworden. Und unsere Schreinerin, die Tanja Fleischmann, hat da auch segensreich mitgewirkt. Die hat nämlich diese Eckbank gebaut.
Wunderbar.
Diese schöne und diesen großen Tisch, was total toll
selbst
ist.
Selbst gebaut.
Ja, ja.
Oh, da muss ich, gut, dass du das sagst. Da.
Ja. Also an dieser Stelle ein extra Lob und Dank an alle Technikerinnen und Techniker, die es eingebaut haben und an Tanja Fleischmann,
Tanja,
das Astra-Eck gebaut hat. Astra-Eck deswegen, weil wir es damals mit einem Astra eingeweiht haben. Und für alle,
ich dachte gerade, oh Gott, das ist eine
und
geometrische
Form. Und du bist Hamburgerin,
du
weißt, was ein Astra ist.
Ja,
ne?
Astra kenne ich. Ich gestehe, ich mag es nicht ganz, aber ich kenne es natürlich.
Ja, aber es ist eine Biermarke aus Hamburg.
Ach, das kennt man hier gar nicht.
Mittlerweile gibt es, glaube ich, das Astra deutschlandweit. So, aber das ist eigentlich ja ein regionales Bier, das in Hamburg, St. Pauli gebraut wurde.
Ja, ja, ich vergesse immer die kleinen Unterschiede und dann fallen sie mir doch auf. Ne? Hier Radler bei uns, also ich sage jetzt bei uns, Axel, du kommst ja auch daher, Alsterwasser, genau.
Genau.
Aber selbst Franzbrötchen sind ja schon mittlerweile bekannt hier, oder? Kennt man, weiß ich gar nicht.
Ja.
Ja, ich glaube, man kann sie hier kaufen.
Man kann sie hier kaufen. Du hast tatsächlich hier schon 8-mal auf der Bühne gestanden, bevor Sugar...
Hast du gezählt?
Jetzt, ja, ich habe extra
dann vertraue ich dir, dann stimmt
ja.
das.
Also laut unserer Datenbank hast du 8-mal auf der Bühne gestanden und Sugar ist jetzt deine 9. Rolle. Freust du dich wieder in Stuttgart zu sein?
Sehr, sehr. Ich habe es vermisst. Ich bin hier angekommen und habe mich an so viele Sachen erinnert. Und gerade der, als ich ins Theater dann gekommen bin, der Geruch ist ja das einzige Sinnesorgan jetzt. Werfe ich aber mit Halbwissen um mich, das direkt ohne Umwege ins Hirn geht und dadurch entstehen wahnsinnig schnell eben Erinnerungen, Gefühle kommen hoch, eben durch den Geruchssinn. Und das war bei mir extrem hier. Ich bin in dieses Theater gekommen, wow, was ich hier alles erlebt habe. Also ich war so froh, dass ich hier wieder spielen darf.
Und das hat sich über den Geruch eingestellt?
Ja, total. Sogar die Theater-WG. Ich weiß nicht, als ich das erste Mal dann hier reinkam und dachte, ja, Theater-WG Stuttgart, wow, so viel erlebt hier. Und jetzt schaffe ich neue Erinnerungen.
Ja, und zwar sehr schöne mit Sugar. Was ich interessant finde, ist, dass tatsächlich die Werbewirtschaft irgendwie und das Vertriebsmarketing den Duft und den Geruch von Dingen tatsächlich entdeckt hat.
Ja.
Also genau das, was du beschreibst,
ja,
wird
stimmt.
genutzt. Wenn du jetzt zum Beispiel in sehr viele Hotellobbys reingehst oder auch in Geschäfte, auch hier in Stuttgart, die haben alle ihren eigenen Duft.
Aber ganz bewusst, also
ganz
die,
bewusst.
Die sprühen dann
das wird dann genau, das wird dann als Marketinginstrument eingesetzt, weil es genauso ist, wie du sagst, die Leute kommen raus und erinnern sich später eines bestimmten Duftes und der soll ein stärkerer Trigger angeblich sein, als beispielsweise ein Bild, das man von einer Hotellobby oder von einem Zimmer hat, sondern dieser Duft, den man damit verbindet und wenn der angenehm war, dann will der Konsument und die Konsumentin das angeblich wieder haben.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich wusste, das wird auf Weihnachtsmärkten auf jeden Fall gemacht. Da werden Gerüche gesprüht, ne? Aber die riechen dann eben nach Plätzchen oder so und das soll dann Erinnerungen wecken an die tolle, kuschelige Zeit mit Oma in der Küche und so. Ich kann es nur bestätigen. Also Düfte sind mein absoluter Lieblingssinnesrausch und
ich freue mich total, dass das alte Schauspielhaus bei dir in guter Erinnerung geblieben ist.
Es riecht so gut
wegen seiner Duftnoten. Das ist mir persönlich noch gar nicht aufgefallen.
Ja, doch.
Aber im Foyer machen wir das nicht. Also wir haben das noch nicht eingeführt.
Ihr sprüht nichts. Ihr müsst nichts sprühen, weil es riecht genug. Ja. Ja, also gut, es riecht gut.
Wunderbar.
Auf der Bühne riecht es mittlerweile, ich rede einfach mal weiter.
Ich bitte darum.
Ist mir gestern sehr aufgefallen, die Kostüme, man schwitzt ja doch. Man schwitzt ja als Darsteller, ob man will oder nicht, mehr oder weniger. Und man kann diese Kostüme nicht immer waschen. Das sind ja teure, handgefertigte Kostüme. Und da wird dann ein alter Trick benutzt, nämlich wird dann Wodka gesprüht auf diese Kostüme, damit die Bakterien abgetötet werden und es dann nicht mehr so nach Schweiß riecht. Und irgendwie wurde gestern sehr viel Wodka gesprüht. Auf der Bühne roch es so dermaßen nach Wodka. Aber ich fand es unfassbar lecker. Auch irgendwie so nach Rumkugeln, fand ich. Es hatte so einen weihnachtlich-alkoholischen Touch auf der Bühne.
Deswegen habt ihr gestern so eine animierte Vorstellung gespielt, weil ihr alle sozusagen schon mit Wodka
animiert trifft es sehr gut, ja. Es war sehr animiert.
Ja, das Publikum hat ja ohnehin viel Spaß an euch. Das macht ja Freude, da abends in der Vorstellung zu sitzen und einerseits euch zu erleben und andererseits auch das Publikum.
Die reagieren aber auch immer anders, ne?
Ja?
Also wir, ich rede jetzt einfach mal über das Publikum so als Wesen an sich, wir kategorisieren die dann auch gerne so, heute ist eher so dieses Klatschpublikum, nee, heute ist eher so das Lachpublikum, nee, heute sind die eher so für subtile Witze, also das ist, man kann das schon sehr schnell bemerken, was für eine Art Publikum dann heute drin sitzt.
Das heißt, das Stuttgarter Publikum ist sehr vielfältig und gar nicht mit sich selbst identisch jeden Abend.
Nee, tatsächlich. Hängt ein bisschen auch mit den Wochentagen zusammen, ne? Was haben wir heute?
Heute ist Freitag.
Ah, danke schön. Das verschwimmt irgendwann so ein bisschen.
Ja, weil du jeden Tag spielst, ne?
Das, ja, also ich sehe auch gerne.
Die Wochentage.
Dann nachts, genau, die Nächte um die Ohren schlagen mit den Spielen. Genau, also heute wird, glaube ich, sehr klatsch- und lachfreudig Samstag. Und man merkt ja auch, in der Pause wird dann irgendwie so ein Säckchen getrunken und dann ist die zweite Hälfte dann immer noch ein bisschen animierter.
Ach, wie schön. Maja, wir haben es vorhin schon gesagt, du bist in Hamburg geboren.
Richtig.
Und bist du da auch aufgewachsen?
Nein, ich sage ja. Aber? Ich sage ja und viele Kollegen tun sich schwer damit, Großborstel, den Stadtteil Großborstel als Hamburg anzusehen. Das hat mich völlig kalt erwischt, als ich das zum ersten Mal gehört habe, weil es ist Hamburg absolut. Für manche ist das wohl irgendwie nicht ganz das Zentrum, nicht das hippe Hamburg, sondern es ist wie so ein Dorf mitten in der Stadt, Großborstel. Ich bin da sehr behütet aufgewachsen. Ja, und dann gab es eine Wendung in meinem Leben, weil meine Eltern nach Quickborn gezogen sind.
Oh, das ist außerhalb Hamburg?
Das ist der sogenannte Speckgürtel von Hamburg. Und das ist dann eben wirklich, das ist dann so...
Das ist ein Schicksalsschlag, wenn man ein junger Mensch ist. Wie alt warst du denn?
Naja, ich war dann 11, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, 10, 11. Meine Jugend habe ich in Quickborn verbracht. Aber du, es hat mich geformt als Charakter, würde ich sagen. Ne? Ich bereue
nichts. Hat es dich stärker gemacht?
Es hat mich stärker gemacht, flexibler, offener, aber auch härter.
Inwiefern hat dich Quickborn härter gemacht als Großborstel?
Allein, dass man sehr selbstständig sein muss, weil ich ja doch für vieles immer nach Hamburg fahren musste. Ich habe dann natürlich Gesangsunterricht genommen und Tanzunterricht und alles Mögliche. Und dafür musste ich oft nach Hamburg, oft mit der Bahn fahren. Früher, ich muss es jetzt sagen, mein Alter kommt jetzt automatisch raus, gab es auch noch keine Handys tatsächlich in dem Alter. Und dann... Ja, bin ich dann als 11-Jährige schon mal eine Stunde später gekommen nach Hause abends, weil ich irgendwie die falsche Bahn genommen habe oder so. Also ja, Dorfkinder werden das kennen und verstehen.
Ja, das kennen alle Eltern als sozusagen Gegenstand von Sorge.
Ja, Wahnsinn.
Wenn die Kinder zu spät kommen, womöglich, heute hat man ein Handy, dann ist aber der Akku leer oder das Handy wird zu Hause liegen gelassen.
Ja, ja.
Dann sind die Kinder trotzdem nicht erreichbar.
Ich kann mir das nicht vorstellen.
Das ist ein Albtraum. Also für die Eltern ein Albtraum. Die Kinder, man kann es sich als Kind nie vorstellen, wie schlimm es für die Eltern ist. Und man versteht als Kind auch nie, warum die Eltern so heftig reagieren, ne?
Ja, mittlerweile kann ich es mir vorstellen. Und also es tut mir so leid, Mama, Papa, dass ich habe das so genossen, auch diese Freiheit und das Gefühl von Autonomie, dann eben Bahn zu fahren und nach Hause zu kommen, wenn ich will. Aber sie haben mir sehr vertraut.
Und deine Eltern leben immer noch in Quickborn?
Nein, ich bin so froh. Die sind tatsächlich vor mittlerweile, glaube ich, 3 Jahren wieder nach Hamburg gezogen. Nach Niendorf. Jetzt werden Kollegen sagen, das ist doch wieder nicht ganz Hamburg. Ja, ist wieder an der Grenze zu Quickborn, aber es ist Hamburg und ich, ja, fahre sehr gerne dorthin und besuche sie, weil ich Hamburg einfach immer noch sehr liebe.
Deine Muttersprache ist aber Polnisch, ne?
Meine Muttersprache ist Polnisch. Jetzt machst du aber ein Fass auf.
Ja, was ist denn die Geschichte dahinter?
Also das, genau, du hast meinen Namen ja wunderbar ausgesprochen, Maja Sikora. Manche verzweifeln da oder beziehungsweise versuchen, den dann quasi richtig auszusprechen und versuchen irgendwie Sikora oder so. Tatsächlich heißt der im Original, das klang sehr japanisch, heißt der Sikora, was Blaumeise heißt. Also es gibt sehr viele Nachnamen, die Vogelnamen sind im Polnischen. Allerdings hatte ich in meinem Pass 18 Jahre lang Sikorowa. Ich hatte nämlich einen tschechischen Pass, also Maja Sikorowa, weil wir die polnische Minderheit in Tschechien sind. Ich sage wir sind, weil meine ganze Großfamilie noch dort lebt, in Tschechien. Jetzt ist die Verwirrung komplett.
Aber als Teil der polnischen Großgemeinde.
Genau, weil wir sehr nah an der Grenze leben, eben polnisch-tschechisch, schon fast in der Slowakei, also ganz im Osten von Tschechien, im Nordosten. Und die Grenze wurde oft verschoben und es war lange Zeit Polen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eben entschieden, nein, das ist jetzt Tschechien. Ja, es gab weiterhin und gibt bis heute polnische Schulen dort. Und genau, die Gemeinschaft ist noch da. Und wir sprechen, wie ich immer dachte, polnisch zu Hause. Und dann musste ich irgendwann feststellen, in meinen 20ern, als ich allein in Polen war, dass es gar nicht so ein sauberes Polnisch ist, was wir da sprechen, sondern ein sehr verdrecktes Tschechisch-Polnisch. Aber ja, so ist das mit den Minderheiten. Ne?
Und dann sind deine Eltern
geflohen. 85 tatsächlich.
Ach so, sogar schon bevor der eiserne Vorhang sich 89 gehoben hat.
Das wussten die nicht, sind die quasi einfach, ich habe den größten Respekt, den man haben kann. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie man so mutig sein kann. Ja, die sind einfach in einen Bus gestiegen und losgefahren und wollten eigentlich nach Schweden. Da kannten sie jemanden. Und dann war es, wenn ich das richtig hoffe, ich bin jetzt nicht verwirrt, am Sonntag konnten sie dann nicht weiterfahren und haben einen Zwischenhalt in Hamburg gemacht. Und dann haben sie sich überlegt, naja, Deutsch ist vielleicht schon leichter als Sprache, als Schwedisch. Und sie hatten ja auch schon ein bisschen Deutsch in der Schule, da mein Opa auch Lehrer war. Und dann haben sie ziemlich spontan entschieden, komm, wir bleiben in Hamburg. Deshalb wurde ich in Hamburg geboren und nicht in Schweden. Irre.
Das ist eine tolle Geschichte. Und da, ja. Also bist du sozusagen das Kind von Menschen, die damals noch aus dem Sowjetreich, also die Tschechoslowakei war ja Teil irgendwie des sogenannten Ostblocks hinterm Eisernen Vorhang und die haben es geschafft rauszukommen.
Aus diesem Sozialismus, genau.
Ja, weil zu dem Zeitpunkt war ja noch der Eiserne Vorhang, der so quer durch Europa ging, der war ja sehr dicht. Also das wäre wahrscheinlich nochmal eine Geschichte für einen eigenen Podcast, wie deine Eltern es geschafft haben, vor deiner Geburt überhaupt da rauszukommen.
Ich glaube, da lade ich meine Eltern mal hier ein zum Podcast.
Das sind ja immer sehr abenteuerliche und zum Teil auch furchtbare Geschichten.
Es ist unfassbar. Die haben ja nicht mal ihren Eltern Bescheid gesagt.
Um die zu schützen und um sich zu schützen. Ja. Ne? Ja. Das hört man ja auch immer wieder. Und dann bist du aber in Hansestadt als echte Hamburger Dern sozusagen zur Welt gekommen.
Wahnsinn.
Wenn auch nicht zweite Generation, aber immerhin.
Ja.
Direkt in welchem Stadtteil bist du geboren worden?
Ich bin im Marienkrankenhaus geboren. Ja. Das ist, genau, kennst du auch.
Das ja, als Hamburger kennt man das Marienkrankenhaus natürlich.
Da wurden, glaube ich, einige geboren.
Ja, in der Tat. Du warst da kein Einzelkind auf keinen Fall auf der Station.
Nee, tatsächlich.
Und dann hast du eben schon erwähnt, hast du während deiner Zeit dann in Quickborn nach Hamburg pendeln müssen, weil du da schon Gesangs- und Tanzunterricht genommen hast. Das heißt, du hast schon sehr früh deine Liebe zu diesen Künsten und zur Bühne entdeckt. Wann ging das los?
Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen ausholen, aber nicht zu weit. Es ist schon, würde ich sagen, ein kleiner kultureller Unterschied bemerkbar, wenn ich das mal vorsichtig formulieren darf, zwischen der polnischen und deutschen Kultur. Fällt mir immer wieder auf bei Geburtstagen, Festen jeglicher Art. Es wird einfach in polnischen Familien gesungen. Nicht nur mit Hilfe von Wodka, sondern auch einfach so, wenn man zusammenkommt, da wird die Gitarre ausgekramt, das Akkordeon und dann werden die Lieder geschmettert und zwar zwei- und dreistimmig. Es gehört einfach zum Kulturgut und auch der Tanz. Also es wurde bei uns sehr gefördert und das hat sich bemerkbar gemacht, dass ich wirklich immer gesungen habe, auch sehr laut gesungen habe und meine Eltern haben das sehr gefordert und mich dann auch schnell zu der rhythmischen Sportgymnastik angemeldet haben oder zum Geigenunterricht. Ich habe mich sehr ausprobiert. Aerobic eine Zeit lang und also sämtliche Dinge durchgegangen. Hip-Hop-Kurse, Jazz, also die haben wirklich alles mitgemacht. Aber ich wusste lange Zeit nicht, dass man davon leben kann.
Wann
ich glaube, meine
hast
Eltern
du das
auch
denn
nicht.
Entdeckt? Weil du bist ja dann zur Musical-Ausbildung nach Berlin
Kurz
gegangen.
Kurz vorher. Ich glaube wirklich, als es Zeit war, oh, ich mache bald Abi, was mache ich denn jetzt? Und dann haben wir, glaube ich, dann konnte man schon googeln auch, haben wir dann gegoogelt, was kann man denn, kann man das studieren? Und das wusste ich nicht. Und dann habe ich gesehen, wow, das kann man ja, man kann ja Musical studieren. Das verbindet ja alles, was ich ja eh mache. Ja, ich kannte Musicals zu dem Zeitpunkt gar nicht so sehr. Ich habe, glaube ich, Cats gesehen in Hamburg. Hast du es gesehen? Ja, und Phantom der Oper. Und habe ich gedacht, das trifft sich ja wunderbar. dann probiere ich das mal ganz naiv, wirklich.
Und dann hast du dich an der UdK beworben, genau. Also Universität der Künste.
Genau, es gibt nur, ich glaube, ich sage nichts Falsches, 4 Hochschulen in Deutschland, in denen man Musical studieren kann. Das ist neben Berlin, leider nicht Hamburg. Da gibt es eben nur gab die Joop van den Enten, eine private
Musical-Schule
und die Stage School, die vielleicht einige Zuschauer schon mal gehört haben, das ist eben auch eine private Schule, also durchaus teuer. Und das kam erstmal nicht in Frage und die staatlichen sind eben ja nicht so häufig vertreten. Neben Berlin gab es dann noch Leipzig und Essen und München oder Österreich dann Wien.
Und jetzt, und dann hast du die Aufnahmeprüfung bestanden.
Ja.
Und naja, weil das ist ja nicht ohne, weil man ist hinterher wirklich staatlich geprüfte Musical-Darstellerin.
Genau.
Und deswegen ist das Auswahlverfahren wahrscheinlich ziemlich hart und die Bewerberzahl groß, richtig?
Sehr hoch. Es gab auch 2 Runden. Ich bin 2-mal nach Berlin. Oh Gott, wir könnten einen ganzen Podcast nur darüber machen. Oh Gott, ja, das war sehr aufregend. Und es wurden 12 Leute angenommen letztendlich.
Und weißt du, wie viele Mitbewerberinnen und Mitbewerber du hattest?
Ein paar hundert, ich weiß es nicht.
Ja. Und musstest du schon tanzen und singen können oder haben die gesagt, nee, wir wollen einfach bestimmte Typen haben, die so sozusagen die bestimmte Haltung und Einstellung mitbringen und alles andere bringen wir euch bei? Also was waren die Voraussetzungen, um genommen zu werden? Hast du das rausgefunden?
Es wurde genau detailliert geschrieben, was man vorbereiten muss. Ich denke, man sollte auf jeden Fall mindestens 3 Lieder vorbereiten, mit Noten eben. Ein Tanz, den weiß ich habe ich damals mit meiner Tanzlehrerin zusammen erarbeitet. Außerdem eine Schauspielszene, auch zum ersten Mal im Leben eine Schauspielszene überhaupt gelernt, ich glaube vom Video. Und eben noch Gesang und Tanz und Schauspiel vereint. Und da habe ich gedacht, mein Gott, was mache ich denn da? Und wir hatten eine DVD zu Hause, Kabarett tatsächlich. Mhm. Und habe ich einfach 1:1 diesen Tanz von der DVD abgelernt mit dem Gesang und bin eben dorthin. Und was du aber gesagt hast, diesen starken Typ oder so, das war eigentlich noch sehr viel wichtiger an der Schule. Also das war die Grundvoraussetzung, das Handwerk. Okay, die Menschen können singen, tanzen, aber haben sie das Feuer, haben sie einen Typ, haben sie etwas zu erzählen? Das kann man, glaube ich, nicht vorbereiten. Und das ist das, wonach die suchen letztendlich. Da drücken die auch ein Auge zu, wenn man tänzerisch zum Beispiel nicht so begabt ist. Ja? Weil im Musical gibt es ja genug Rollen, sage ich mal, die nicht kaum tanzen.
Die wenig tanzen, aber trotzdem eine schauspielerische Kraft, eine charakterliche Kraft haben müssen und gesanglich stark sein müssen.
Genau, also das ist ja bei uns vielfältig.
Ja. Und jetzt spielst du eine ganz besondere Rolle, also die Sugar Cane, die aus heutiger Perspektive doch ganz schön aus der Zeit gefallen zu sein scheint, oder?
Ja.
Was ist das für eine Figur, die Sugar?
Also für die, die den Film damals nicht gesehen haben, manche mögen es heiß, die meisten werden es, glaube ich, sogar gesehen haben, das ist eine junge Frau, eine Sängerin, sie singt und spielt Ukulele in einer Damenkapelle, Sweet Sue and the Society Syncopators. Und es ist eine junge Frau, die schon viele negative Erfahrungen in ihrem Liebesleben machen durfte und davon sehr geprägt ist und leider auch dem Alkohol verfallen ist deswegen. Das klingt alles sehr dramatisch, aber ich finde es sehr wichtig, dass sie eben, das ist eben auf den ersten Blick vielleicht, denkt man, das ist eine junge Frau, die will sich einen Millionär angeln. Denn das kommt dazu. Sie freut sich auf Florida, da werden die eben eine Zeit lang spielen mit der Band und hat sich vorgenommen, da lerne ich dann endlich einen Millionär kennen und ich werde reich und alles wird gut. Aber so oberflächlich ist sie nicht. Es hat ja einen Grund, warum sie eben so geworden ist und warum diese Traurigkeit, ich finde, es schwingt eine ganz große Traurigkeit in dieser Rolle mit. Und sie will nicht einfach nur oberflächlich ein Millionär, sondern sie sucht eben die Liebe und Erfüllung. Ja, das ist natürlich aus heutiger Sicht, denkt man, ein Mann als Erfüllung, braucht man das wirklich? Aber sie sehnt sich eben nach, geliebt zu werden und zu lieben. Und das ist, glaube ich, heute genauso aktuell wie damals.
Ja, aber auch interessant ist an dieser Figur ist, dass die eine bestimmte Wirkung tatsächlich auch auf ihre Umwelt hat.
Ja, das habe ich unterschlagen.
Ja, und sie scheint aber selber gar kein Bewusstsein davon zu haben. Das heißt, die hat so eine gar nicht negativ zu beschreibende Form von Naivität. Also die läuft so mit so einem großen Augen durch die Welt, aber man hat den Eindruck, sie nimmt zwar alles wahr, aber sie hat überhaupt kein Bewusstsein davon, wie das, was sie ist und was sie tut, auf andere wirkt.
Genau.
Und das gibt so eine gewisse Unschuld,
nicht?
Die aber, wenn man sich Menschen heute anguckt und auch das Bild irgendwie von modernen Menschen, modernen Frauen heute anguckt, also komplett wie eine Märchengestalt fast ist. Ne?
Genau, und das war auch die, meine Aufgabe, die in dieser Rollenarbeit eben bloß nicht zweidimensional, comichaft, das naive, sexy Blondchen, denn so würde man es, glaube ich, simpel beschreiben, darzustellen, sondern eben ja, es vermenschlichen, sodass die Leute, die da zuschauen, nicht sofort denken, oh, Augen verdrehen, oh Gott, dumm, ja, sondern dass man sogar diese Art von Rolle versteht und dass man sich auch damit irgendwo vielleicht identifizieren kann. Und das kann man nur, wenn man es eben wirklich ganz versucht, selber zu fühlen. Das ist meine Maxime immer, dass ich Figuren fühle und nur so kann ich das Publikum dazu bringen, auch was zu fühlen. Ja, also das funktioniert, glaube ich, vielleicht bei anderen, die ein anderes Handwerk haben, aber bei mir nicht. Und ich schöpfe da aus Erfahrungen, die ich habe, habe ich ja zum Glück genug, sodass ich daraus schöpfen kann und auch diese Rolle interpretieren kann.
Apropos Interpretation der Rolle. Meine, als Schauspielerin und Darstellerin interpretierst du ja ohnehin grundsätzlich jede Rolle. In diesem Fall war das ja eine besondere Herausforderung, kann ich mir vorstellen, weil du hast den Film erwähnt, der wurde von Billy Wilder gemacht. Billy Wilder, einer der berühmtesten und wichtigsten Filmemacher und insbesondere Komödien, Drehbuchautoren und Regisseure des 20. Jahrhunderts. Er hat Filme gemacht wie 1, 2, 3 beispielsweise, aber eben auch, manche mögen es heißen, der Film gilt als die Komödie des 20. Jahrhunderts schlechthin und er war auch mega besetzt, nicht? Ja. Also mit Tony Curtis, der schon sehr bekannt war, Jack Lemmon, der gerade auf dem Weg war, ein Star zu werden, und Marilyn Monroe als Sugar, die damals schon sozusagen Hollywoods größter Star war, 1959, als der Film rausgekommen ist.
Ja.
Und das ist natürlich so eine ikonische Vorlage. Wie bist du mit dieser Herausforderung dann umgegangen? Also wie spielt Maya Sigoura Sugar? Ja. Wobei es ja immer eine Figur ist. Auch Marilyn Monroe hat eine Figur gespielt.
Genau.
Die Sugar. Sie war ja nicht Marilyn Monroe.
Das ist nämlich das große Missverständnis. Und auch wenn ich Leuten und Kollegen erzählte, oh, ich spiel Sugar, manche mögen es heiß, dann war die offene Reaktion, ach krass, du spielst Marilyn Monroe. Nee, Marilyn Monroe und ich spielen zufällig die gleiche Figur. Also Marilyn Monroe, dazu muss man aber sagen, hat, und das war durchaus gerechtfertigt und auch schön, sie hat schon oft auch sich gespielt, muss man sagen. Das war so ihr großer Clou. Sie hat dann oft eben Marilyn Monroe gespielt, aber eben eine Figur, diese Sugar Kowalczyk, das verbindet mich auch sehr, das ist ein polnischer Nachname, Sugar Kowalczyk, die eben ich auch spiele. Aber ich muss gestehen, ich habe mir ganz bewusst den Film vor den Proben nicht nochmal angesehen. Ich habe ihn vor Jahren mal geschaut, hatte eine Idee davon, aber ich wollte mich überhaupt nicht in Versuchung bringen lassen, da irgendwas zu imitieren. Habe da mich völlig von distanziert, mehr oder weniger, und habe das eben ganz auf meine Art verkörpert und spiele das eben als Maya Sigoura.
Ja, das ist auch wichtig und ich glaube, das honoriert auch das Publikum. Weil das Publikum weiß oder zumindest spätestens, wenn sie in der Vorstellung sitzen, dass wie immer, wenn es auch einen Film gibt von einem Stoff, häufig ist dann der Film bekannter als der Stoff selber. Ein prominentes Beispiel ist beispielsweise Die Katze auf dem heißen Blechdach. Oder wir haben vorletztes Jahr in der Komödie, kurz bevor Corona kam, Wir sind keine Engel gespielt. Und die Menschen kennen in der Regel dann immer die Verfilmung und sagen, ah, da ist ja mit Marlon Brando. Das ist der Film mit Peter Ustinov. Nur das sind ja alles Filme, Drehbücher, die auf Theaterstücken basieren. Und das Theaterstück war zuerst da. Und dann muss man aber als Schauspielerin und Schauspieler immer mit dem viel prominenteren sozusagen Filmvorbild umgehen.
Ja.
Nicht? Und dann machen aber die Menschen im Parkett durchaus die überraschende Erfahrung, dass Theater seinen eigenen Gesetzen folgt und dass es ihm nicht identisch ist und auch nicht sein will.
Ja, da haben wir auch besonders Glück, weil dieser Stoff einfach so gut funktioniert, von manche mögen es heiß. Das ist eben so viel mehr als die bekannten Darsteller. Das ist einfach, die Komödie an sich ist so gut geschrieben, dass ich wirklich, was selten ist, als ich das erste Mal das Textbuch hatte, schon laut gelacht habe, weil die Szenen so gut geschrieben sind, das funktioniert. Und ich möchte einfach mal ganz unverschämt annehmen, dass spätestens in der dritten Szene das Publikum vergessen hat, dass diese Filmvorlage da ist oder dass der Film überhaupt mal war, weil sie so im Stück sind und in den Figuren, was passiert da weiter?
Ja, und es ist ja auch zum Glück so sehr Musical und Theater, weil es eben ganz anders erzählt wird, nicht? Also das heißt, die Ortswechsel werden nur angedeutet. Es gibt einen Bühnenbild, das ist ein Raum, den der Tom Grashoff gestaltet hat, genau, der mit wenigen Handgriffen immer wieder umgestaltet wird und dann wird auf einmal mit einem kleinen, aus dem Schnürboden hereingefahrenen Schild, wird auf einmal sozusagen aus diesem Raum, wo eben noch ein Mafia Mord sozusagen sich zugetragen hat, natürlich auch irgendwie auf musicalhaft lustige Art, eher lustige Art und Weise, und der natürlich. Obermafiosi ist vor allem nicht nur ein berühmter, berüchtigter Waffenträger, sondern irgendwie ein hervorragender Steppkünstler.
Natürlich, wer kennt sie nicht? Die steppenden Mafiabosse.
Die steppenden Mafiabosse. Und insofern ist man sowieso in einer Welt des Theaters, das mit den Mitteln des Theaters erzählt wird. Nicht? Dann werden Außenwände ausgeklappt und auf einmal seid ihr auf einer reichen Yacht. Yacht des Millionärs.
Richtig, da bin ich auch sehr froh, dass da gar nicht versucht wurde, irgendwie, wie das durchaus in anderen Musical-Großproduktionen manchmal versucht wurde, eben einen Film zu imitieren und eben diese, wie du es richtig angesprochen hast, diese schnellen Wechsel von Szenen und von Orten. Ich glaube, in diesem Stück gibt es, der Regisseur wüsste es jetzt genau, 16 mindestens verschiedene Orte, dass wir dann nicht versuchen, immer eine ganz neue Bühne zu zaubern, ja, durch Drehbühne und alles. Das ist ja völlig unnötig. Man unterschätzt ja doch die Fantasie des Publikums. Und das wurde in dem Fall zum Glück nicht getan. Tom Grashoff hat darauf vertraut, die Menschen können sich viel vorstellen. Wir deuten etwas an und der Rest wird dann sich vorgestellt. Und das funktioniert sogar so viel besser, als irgendwie eine ganze Garage dorthin zu stellen. Und das auch nur für drei Sätze, denn danach kommt ja die Yacht. Das ist ja absurd.
Und dann kommt der Eisenbahnzug, dann kommt der Bahnsteig.
Du merkst, ich werde fast ein bisschen aggressiv, weil es sowas oft dann gemacht wird. Dann denkt man als Publikum, ich bin doch nicht doof. Ich kann mir das doch vorstellen. So, Entschuldigung, das musste jetzt mal
raus. Nein, das war doch ein herzhaftes Plädoyer für die Inszenierung von Klaus Seifert, richtig, der Regisseur, der auch die Übertragung ins Deutsche neu vorgenommen hat und sehr gelungen auch die Songtexte nochmal refreshed hat, also sozusagen frisch überarbeitet hat, was dem auch sehr gut tut. Und in diesem Sinne ist man dann so im Theater drin und auch bewusst sozusagen in Vorgängen, die das Theater herstellt, dass man, glaube ich, auch dem Ensemble wahnsinnig gerne folgt, weil wir spielen ja auch unfassbar viele Rollen. Du bist ja eine der wenigen, die eine durchgehende Rolle spielt. Ja? Und wenn du das Kostüm wechselst, dann wechselt Sugar das Kostüm.
Genau.
Aber alle anderen wechseln die Kostüme, um auch noch in andere Figuren zu schlüpfen.
Ja, ich bin dabei. Ich schaue ihnen dabei zu und
das
lache.
Das ist atemberaubend,
ja, die müssen ja dann in Windeseile Bärte sich da abreißen und neue Perücken. Und ich kenne das ja. Ich habe so viel gespielt, wo ich so Quick Changes, heißt Quick Change, ne? Und dann eben die Rollenwechsel, Perückenwechsel. Also ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass ich das hier nicht habe, sondern ganz entspannt meine Kleider wechseln kann, höchstens mal die Schuhe, aber die Frisur bleibt immer gleich, die Rolle bleibt gleich. Aber ich bewundere die Kollegen, die das hier in Windeseile machen und finde es ganz wunderbar, wenn ich sehe, wie die kurz vorher, bevor sie jetzt zum Beispiel von einem jungen, knackigen Kellner zum alten Greis dann eben wechseln, kurz vorher hinter der Bühne sich so einfühlen in die Rolle und dann so körperlich so, jetzt spiele ich den Greis, alles klar. Also das ist wunderbar zuzuschauen.
Da hast du das Privileg, in der Gasse stehen zu dürfen und deinen Kolleginnen dann zuzusehen.
Ich glaube, das mögen die gar. Ich stehe auch ganz schön im Weg, aber ich schaue da sehr gerne zu.
Apropos Arbeit und Einblicke in den Arbeitsalltag.
Ja.
Wenn du Lust hast, beschreib doch mal, was alles passiert, also für dich als Darstellerin jetzt in Sugar, bevor sich der Vorhang hebt. Also du kommst zu einer bestimmten Zeit, ich nehme an so 18 Uhr vielleicht, also an der Pforte des alten Schauspielhauses vorbei. Stimmt das?
Richtig,
18 Uhr?
Das ist
was passiert, und was passiert dann in den zwei Stunden, bis der Vorhang aufgeht?
Ich gehe jetzt einfach mal durch.
Geh mal mit für unser Publikum durchs Haus.
Also meine Maskenzeit, also wenn ich mein Make-up und meine Perücke bekomme, ist um 18.25 Uhr. Aber wie du richtig gesagt hast, komme ich um etwa 18 Uhr ins Haus. Und es ist mir auch wichtig, dass ich vorher immer schon einen langen Spaziergang gemacht habe. Meine Kollegen lachen schon immer, um warm zu werden. Also manchmal döst man so vor sich hin irgendwie am Nachmittag. Ich mache auch immer einen Nachmittagsschlaf, muss ich gestehen, damit ich fit bin, also erholt. Und danach mache ich etwa einen halbstündigen Spaziergang, um wieder aufzuwachen und frisch bin für den Abend. Denn es ist ja doch relativ spät am Tag. Dann komme ich zur Pforte und ziehe mich schon mal halb um, weil wenn ich erstmal die Perücke aufhabe, kann ich meine Klamotten nicht mehr über den Kopf ziehen. Das heißt, ich muss schon mein Kleid anziehen.
Also das heißt, du gehst durch den
Flur. Ah, du willst es ganz Flur. Genau. Du willst
naja,
es ganz
nimm, genau. Doch mal, nimm uns doch mal mit. Also das heißt, du gehst am Pförtner vorbei und
ich
dann
gehe
gehst
zum
du
Pförtner. Ja, also ich dann? Klinge an der Pforte, ich komme zum Pförtner, meistens das Markus in letzter Zeit. Dann sage ich Hallo und meistens hat er dann auch ein Paket für mich, weil gerade ja, Weihnachten vor der Tür steht und ich noch in letzter Windeseile mir ganz viel bestellt habe, nicht nur für meine Freunde und Familie, sondern ehrlich gesagt auch für mich. Vielleicht kennen das die Leute. Auf der Suche nach Geschenken findet man so viele Dinge, die einem selber gefallen. So, und die schicke ich mir dann ins Theater. Das heißt, ich kriege immer am Pförtner ein Paket und freue mich und gehe dann unten durch die Werkstätten. Da geht man so durch.
Das ist der Weg zu den Garderoben, ne?
Zu den Garderoben, ja,
durch
genau.
Durch die Werkstätten.
Durch die Werkstätten durch. Da steht meistens schon jemand und sagt, hallo. Und dann gehe ich eben hoch auf Bühnenebene. Aber da sind noch nicht unsere Garderoben. Ich gehe noch eine Etage höher. Da ist dann meine Garderobe tatsächlich. Und meistens sitzen da schon meine Kolleginnen, Petra und Julia.
Petra,
die sind nämlich,
Pauzenberger.
Petra Pauzenberger und Julia Fechter. Ja. Die sind nämlich immer schon vor mir da. Und das ist unfassbar. Also die bereiten sich vor, die summen sich schon ein. Und dann, genau, klären wir erstmal kurz alles in Ordnung. Wie war euer Tag? Also das Wichtigste erstmal klären. Dann fange ich an, mich umzuziehen und bin dann meistens zu früh in der Maske. Nämlich viertel nach. Dann frage ich immer meine Maskenbildnerin, die Maja. Die heißt tatsächlich auch Maja. Ist das in Ordnung, dass ich schon zu früh da bin? Und dann meint sie, ja, ist wunderbar. Also das ist wirklich so ein Ritual, das wir machen. Und dann bin ich eben bis 7:10 in der Maske und bekomme da mein Make-up, vor allem meine Wimpern geklebt. Du sagst, wenn es zu detailreich ist, nicht wahr? Make-up, Grundierung, Rouge, Augen, Wimpern geklebt. Dann bekomme ich mein Mikro geklebt und meine Perücke aufgesetzt. Und dann gibt es auch schon den Soundcheck auf der Bühne, wo eben die Mikros getestet werden.
Mikro geklebt heißt, du trägst Headsets. Nur zur Erklärung vielleicht für Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich sozusagen mit Tontechnik nicht so gut auskennen. Du kriegst ein sehr kleines Mikro geklebt, das hast du auf der Wange.
Auf der Wange, und zwar auf der rechten. Und auch das ist wichtig, denn im Stück wird geküsst, es wird auf der Seite gelegen. Und dann muss man immer am Anfang dann rausfinden, auf welcher Seite darf mein Mikro kleben. Das muss auch immer auf der einen Seite sein, bei mir rechts. Das ist irgendwann traurig, weil die Haut findet das nicht so toll mit dem Kleben. Und irgendwann denkt man, ha, wäre eigentlich schön, das mal links zu kleben. Geht aber nicht. Deswegen freue ich mich jetzt auf Weihnachten. 3 Tage ohne
dass
Mikro.
Ich die Haut entspannen
dass
kann,
ich die Haut entspannen kann.
Wo immer das Mikro geklebt ist.
Richtig, es ist immer rot. Auch hinten. Es wird dann hinten am Nacken geklebt und dann geht das Kabel runter. Und dann haben wir so ein fettes Mikroport.
Ne, so ein, das ist so ein kleiner Sender, das ist so in Kastenform.
So Kastenform. Ich bin aber ganz froh, Axel, hier haben wir nur Mikro. Ich habe ja viel auch draußen gespielt. Festspiele, Tecklenburg, Schwäbisch Hall, Bad Hersfeld.
Open Air,
Entschuldigung. Ja, genau. Ja. Da ist ja der ist ja meistens viel riesiger, Plätze von bis zu 2.000, 3.000 Plätzen. Und da kommt es dann zur Verzögerung vom Ton aufgrund dieser großen Distanz. Und dann muss man dann immer noch In-Ears tragen. Ja? Das heißt, man hört sich nicht über die Monitore, wie hier auf der Bühne. Bühne,
also Boxen, Monitore, die auf der Bühne stehen. Ne?
Das funktioniert nicht, weil der Ton verzögert ist, sondern man hat wirklich so In-Ears, also zwei kleine Kopfhörer in
so
Ohren.
Wie iPods, so iPods oder so.
Genau,
ne?
Man das so oder man kennt das vielleicht kennt. Von Stars auf der Bühne im Fernsehen, Mariah Carey oder so, die sich immer das Ohr zuhalten, wenn sie singen. Das ist meistens, weil sie sich In-Ear dann weiter reintun. Ja? Oder wie sie sich das rausfummeln. Das sieht man ganz oft im Fernsehen, weil es eben nicht funktioniert. Das finde ich mal sehr witzig, wie die irgendwann anfangen zu singen und sich das Ding rausfummeln. Also, wenn man diese In-Ears hat, dann hat man noch so ein zweites fettes Port am Po. Ja? Und manchmal sogar noch ein drittes, wenn man draußen spielt und es regnet, braucht man noch so ein Ersatzmikro. Da hat man so 3 von diesen Dingern unten hängen. Und ich bin wahnsinnig froh, dass es hier nur so ein Ding ist, weil es ist schon ein bisschen hinderlich so fürs Tanzen und so muss man gucken, hinten ist blöd, weil da liege ich ja drauf. Also habe ich es immer an der Seite links. Ja, das funktioniert für mich ganz gut.
Und dann seid ihr beim Einsingen und macht einen sogenannten Line-Check, einen Soundcheck. Also ihr findet raus sozusagen, ob die Mikros funktionieren, ob das Signal ankommt.
Ja,
Impuls,
aber das
weil ihr singt ja live.
Richtig, aber Axel, das wäre viel zu simpel. Wir haben hier eine Kollegin, die Marianne Kelly, die besteht seit Jahren darauf, ich kenne sie ja auch schon von vor 8 Jahren hier, dass nicht einfach irgendein Lied angesungen wird oder wie man sich das vorstellt, Test, 1, 2, 3 oder irgendein Lied aus dem Stück angesungen wird. Nee, es gibt ja eine Liste, die hängt am Eingang zur Bühne und da steht da ein Motto drauf. Und wir haben für jeden Tag, an dem wir spielen, und wenn wir 2-mal spielen, haben wir 2 Mottos. Ja. Und das aufgrund dieses Mottos wird dann ein Lied, muss man sich ein Lied ausdenken. Also das ist so der erste Stressfaktor am Abend. Was singe ich? Ja. Heute ist das Motto Erotik, falls es jemanden interessiert. Also da überlege ich schon, was ich da zum Soundcheck singen werde.
Musst du da ganzes Lied singen oder nee, singst du nur
ein Refrain etwa oder eine Strophe etwa.
Aber du musst dir nichts selber überlegen, sondern du singst aus dem Kanon sozusagen Richtig. Des Musicals. Darfst du irgendein Lied greifen.
Genau, genau.
Da und das legt Mary Ann Kelly fest?
Nee, das Lied legt sie nicht fest. Sie hat nur die Motti. Ich habe diesen Motti heute. sie hat das Motto festgelegt. Ja, genau. Okay. Und wir schöpfen dann aus dem Pool der vielen Lieder, die es so gibt.
Mary Ann Kelly, eine tolle Kollegin, die aus New York stammt und seit vielen Jahren mit ihrer Familie in Stuttgart lebt und hier arbeitet und auch sehr viel an den Schauspielbühnen gearbeitet hat, sowohl als Sängerin, Darstellerin, aber auch als Choreografin. Und das würde mich jetzt zu einer weiteren Frage leiten, aber bevor ich diese Frage noch stelle, würde ich dich bitten, jetzt bist du auf der Bühne gewesen und du hast einen Soundcheck gemacht.
Richtig.
Und du musstest nach der Motto-Liste von Mary Ann Kelly musstest du einen Song singen oder ansingen, damit klar ist, dass der Ton abends stimmt. Und das ist ja für die Kolleginnen und Kollegen vom Ton. Und wir sitzen ja jetzt gerade hier auch im Tonstudio, das betreut und geleitet wird von den Kolleginnen, die in unserer Tonabteilung arbeiten. Das ist der Mario Kroll als Leiter und heute sitzt am Tonregler wieder verlässlich der David Brombacher, den wir ganz herzlich grüßen und danken dafür, dass er diese Podcast-Reihe immer so toll betreut. Also die Kollegen wie David und Mario oder Katharina sitzen dann am Pult und pegeln euch. Ihr seid ja 11 Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne. Das ist ja auch keine Kleinigkeit, das in ein richtiges Soundverhältnis und in ein Klangbild zu bringen.
Richtig.
Das ist super. Also wir haben auch eine sehr tolle neue Tonanlage. Mhm. Aber was passiert dann? Also dann hast du ja noch ein bisschen Restzeit.
Ja.
So, und was passiert denn auf den letzten Metern, bis der Vorhang sich öffnet?
Also dann, jetzt packe ich aber aus, deswegen wissen sogar meine Kollegen nicht. Es ist so, dann muss ich mich einsingen. Und es gibt nur begrenzte Räumlichkeiten, wo das geht. Und wir sind sehr viele. Und da hat sich das jetzt so eingespielt, wer wohin geht. Also manche gehen in eine weitere Garderobe, noch ein Stockwerk höher, beziehungsweise zwei, denn über uns sind die Männer, die Männerkollegen. Und darüber gibt es dann auch einen Aufenthaltsraum. Also manche gehen in diesen Aufenthaltsraum, manche gehen in eine Toilette und ich habe
mich zum Einsingen.
Zum Einsingen, wir reden zum Einsingen. Ja. Also man hört dann im ganzen Theater dann alle möglichen Einsingübungen von lalala, bla bla, also meistens nicht so schön, aber effektiv, mehr oder weniger. Und ich habe für mich dann einfach entschlossen, ich gehe in den Keller, also nicht wo die, jetzt kann ich dich mal fragen, was ist denn das, so ein Lager oder so, es ist nicht die Werkstätten, sondern die andere Halbkugel da. Weißt du, was ich meine? Da wird dann so,
rechts
da geht's
rum?
Rechts rum. Da geht es zum Beispiel in so einen Fahrstuhl, so einen Lastenfahrstuhl oder so.
Ja, das ist, oh nein, das ist ja eher so ein schlauchartiger Gang. Da
hängt Lampen, so ein Gang, genau.
Ja,
ein Gang.
Genau. Und da hängt Lampenmaterial rechts und dann in der Tiefe dieses Ganges, der ja dann auch wieder auf den Innenhof führt.
Richtig.
Na? Genau. Am Ende dieses Ganges werden unsere Printunterprodukte gelagert, also Spielzeithefte, Leporellos, Programmhefte, das liegt da vorne alles griffbereit, damit man das dann schnell durch das Einlasspersonal in den Vorderhausbereich für unser Publikum verbringen kann. Und dazwischen dieser lange Schlauch, da liegen Teppiche zum Beispiel.
Ja,
also alles, was lang und gerollt an der Wand gestapelt liegen kann, befindet sich dort. Da befinden sich auch Podeste, also so Bühnenpodeste auf der rechten Seite, ne? Sogenannte Praktikabel. Genau. Und in der Mitte ist dann so ein 1 Meter breiter Gang, den man beschreiten kann. Und da stehst du und
singst dich
ein.
Das tue ich. Dort findet man mich. Da tigere ich dann auf und ab, gehe so ein paar Texte laut durch, denn man muss sich auch ein bisschen einsprechen, also ich gehe ein paar Texte aus der Show durch und singe eben alle Lieder einmal durch auch und habe meistens eine Jacke drüber, wenn es ist ein bisschen kühler dort in diesem
beschriebenen,
du wusstest ja nicht, dass ich dort einige Zeit verbringe, um mich einsinge, genau. Das ist also eher kühler und da bin ich dann etwa so eine Viertelstunde und dann gehe ich also wieder hoch, also ich gehe sehr oft hoch und runter gefühlt, wieder zu meiner Garderobe und ziehe mich komplett an. Ich bin auch eine der Ersten, die sich komplett anziehen, habe ich das Gefühl. Manche warten bis 3 Minuten vor Vorstellungsbeginn, um sich erst anzuziehen. Aber ich brauche das Gefühl, ich vergesse nichts, ich habe alles angezogen. Ich frage auch immer nochmal, Leute, habe ich das richtig an? Habe ich alles an? Dann ziehe ich mir die Lippen nach. Das macht man immer erst am Ende, weil man ja doch währenddessen oft noch trinkt und isst. Und die Damen unter den Zuhörern werden das ja kennen. Lippenstift ist nicht immer so kussecht, wie es in der Werbung propagiert wird. Und deswegen mache ich das ganz zuletzt mit dem Lippenstift. Dann gehe ich auch immer noch mal auf Toilette. Wir gehen jetzt ganz detailreich vor, was nicht so leicht ist, Axel. Denn wir haben ja, wahnsinnig viel an. Also ich habe diese spezielle Netzhautstrumpfhose, heißt das, an. Ja, es wird oft, Tänzer haben oft diese Strumpfhose an, die rutscht auch nicht und die macht besonders schöne Beine. Darüber habe ich zwei Unterhosen, damit sie eben wirklich nicht rutscht. Und genau, das dauert alles ein bisschen, bis ich das hoch und runter und mit dem Mikro, das nicht in die Toilette fallen darf und so weiter. Also auf jeden Fall nochmal auf Klo gehen, das ist auch ganz wichtig für jeden, bevor ich mich dann etwa 10 Minuten vor Vorstellungsbeginn unten einfinde. Auf der Bühne, da ist der Vorhang noch zu.
Und da trefft ihr euch dann alle, ne? Das gesamte Ensemble, oder?
Ja, beziehungsweise ich bin eine der Ersten, ich bin meistens schon Viertel vor auch da, weil ich habe so eine Art, ja, Ritual, Tradition, man ist ja immer ein bisschen abergläubisch als Schauspieler, das kennst du, hast du vielleicht schon erlebt auch. Und ich muss jedes Requisit, das ich bespielen werde, einmal anfassen, um das Gefühl zu haben, es ist da, es ist am richtigen Ort, es ist ganz und heil. Und so die Bühnentechniker, gerade der Bühnenmeister, technische Leiter Ivo, kennt das. Und er steht dann auch bereit, weil ich weiß, ich fasse ihn auch immer einmal an. Also das haben wir einmal aus Spaß gemacht. Okay, du bist auch da, gut. Ich bin sicher. Er positioniert sich also neben meinen Requisiten. Ich fasse alles einmal an und dann bin ich zufrieden, nehme meine Ukulele und warte, bis alle runterkommen.
Ja. Und dann geht der Vorhang auf und wir sind in Chicago.
Richtig.
Der frühen 30er Jahre und die Show beginnt.
Genau.
Maja Sikora, vielen herzlichen Dank. Wer dich noch erleben möchte auf der Bühne als Sugar, hat dazu noch bis zum 28. Januar Zeit und muss dafür das alte Schauspielhaus aufsuchen in der kleinen Königstraße Nummer 9. Wir freuen uns auf viele weitere tolle Vorstellungen mit einem begeisterten Publikum. Ich danke sehr für dieses schöne Gespräch und verweise an dieser Stelle schon auf die folgende Podcast-Folge. Dann wird mein Gast sein die beliebte Volksschauspielerin Monika Hirschle, die dann mit einem Volksstück ab dem 12. Januar auf der Komödienbühne zu erleben sein wird. Das da heißt, die Mama ist die Beste.